auch nach der Predigt noch freut. Denn heute ist eine, für mich zumindest, ganz besondere Predigt. Predigten, bei denen ich selbst bis zum Schluss nicht wirklich ein Fazit gefunden habe. Also bei denen ich bis zum Schluss nicht sagen kann, worauf diese Predigt hinzielt. Oder was die Kernaussage dieser Predigt sein soll, das ist eine ganz besondere Predigt. Für mich, der ich sie halte, ist das immer so ein bisschen unbefriedigend. Aber irgendwann kommt der Sonntag, 10 Uhr, und dann muss ich auf die Kanzel und das sagen, was ich vorbereitet habe. Für euch, die ihr das hört, ist diese Predigt vielleicht auch etwas herausfordernder wie manch andere Predigten, denn am Ende, da bleiben offene Fäden, offene Fragen und die Aussage, was dieser Predigttext, was diese Predigt nun für uns heute bedeutet, die muss jede und jeder für sich selber beantworten. Ihr merkt, ihr seid heute vielleicht etwas mehr gefordert wie sonst. Herausgefordert, mitzufühlen, mitzudenken, mitzuspüren, wenn wir uns auf den Weg von Tamar begeben. Tamar ist eine von den 5 Frauen, welche im Stammbaum Jesu erwähnt wird. Und damit die nächste Frau, welche wir uns in unserer Predigtreihe widmen. Und die Geschichte von Tamar, die ist vielleicht gar nicht jedem oder jeder hier bekannt. Sie steht in der Bibel, im Alten Testament, 1. Mose, Kapitel 38. Aber sie wurde zeitweise sogar verschwiegen und sie ist mit Sicherheit keine klassische Kindergottesdienstgeschichte. Sie bietet uns nämlich das volle Spektrum an Gefühlen. Von bewundernswert und staunend bis hin zu komisch, irritierend, abstoßend. Ja, vielleicht sogar so weit, dass manche diese Geschichte voller Abscheu kommentieren. Bei diesem großen Gefühlsspektrum gilt es uns vor Augen zu halten, dass diese Frau eine Stammesmutter von Jesus ist und damit von Gott ganz bewusst in die Stammeslinie eingeführt wurde. Und in diese Geschichte steigen wir nun ganz direkt ein. Die Bibel nimmt uns mit auf den Weg von Juda. Juda, wer war das nochmal? Sohn des Jakobs. Enkel des Isaaks, Urenkel von Abraham, ja, mitten in der Stammeslinie des Volkes Israel, da sind wir gelandet. Und dieser Juda nun, der zieht ins fremde Nachbargebiet, findet dort eine Frau und zeugt mit ihr 3 Söhne. Und wie damals üblich, fädelt er die Hochzeit seines Sohnes ein, seines Ältesten. Tamar soll es werden. Ebenfalls eine Frau aus dem heidnischen Nachbargebiet. Und das Schicksal rückt nun Tamar in den Mittelpunkt der Geschichte. Ihr Mann stirbt und hinterlässt ihr keine Nachkommen. Was heutzutage schmerzhaft ist oder wäre, vielleicht tragisch, das war damals eine menschliche Tragödie. Denn Witwen hatten allein auf sich gestellt keine Möglichkeit, ihren Lebensunterhalt selbst zu bestreiten. Und so war es damals üblich, dass in diesem Fall der nächste Verwandte zur Witwe, oder eigentlich zum Verstorbenen, die Witwe zur Frau nimmt. Und das wäre der 2. Sohn, der Bruder. Und der wird vom Vater entsprechend angewiesen. Aber ihm scheint das gar nicht zu gefallen. In einer sehr ungewohnten Freizügigkeit beschreibt die Bibel, wie dieser 2. Bruder regelmäßig den Geschlechtsverkehr unterbricht, um eine Schwangerschaft zu verhindern. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Was muss das für eine Demütigung für Tamar gewesen sein? Als wäre es nicht schon genug gewesen, ihren eigenen Ehemann zu verlieren und keine Kinder zu bekommen, und jetzt wird sie auch noch weitergereicht an den jüngeren Bruder und von ihm schmerzlich verschmäht. Wie ein Stück Fleisch weitergereicht, nach Belieben genommen oder verschmäht. Ich bin ehrlich, mich stößt das ab, mich widert das an. Aber das Leid geht noch weiter. Auch der zweite Bruder stirbt, kinderlos. Wen wundert's? Darauf hat er es angelegt gehabt. Und so hat Tama immer noch keine Nachkommen. Und ihr Schwiegervater Juda ist per Gesetz verpflichtet, die nächste Ehe mit einem Verwandten einzufädeln. Und das wäre nun sein dritter und letzter Sohn. Aber er bekommt kalte Füße. Zwei Söhne hat er schon an diese Frau verloren. Und jetzt bekommt er es mit der Angst zu tun. Er vertröstet sie, gibt ihr ein hohles Versprechen, dass er den jüngsten Sohn nur noch ein bisschen älter werden lassen will, aber schickt sie erstmal weg. Weg in ihr eigenes Elternhaus. Diese Frau, die ihm nur Unglück gebracht hat, sollte möglichst weit abgeschoben werden. Und so geht Tama nun diesen schmerzlichen Weg zurück. Verstoßen, verschmäht, eine zweifache Witwe ohne Nachkommen als Frau damals so ziemlich das schlimmstmögliche Szenario. Härter hätte es sie nicht treffen können. Und nun wird sie im Abseits geparkt, aus dem Blick genommen, damit sie nicht noch mehr Unheil und Unglück herbeiführen kann. Wie geht es euch, wenn ihr das hört? Ich bin irritiert. Ich bin abgestoßen von diesem Menschen- und Frauenbild der damaligen Zeit. Frauen, welche wie ein Sachwert weitergereicht werden. Eine Gesellschaft, die das Thema Frauenrechte noch nicht mal wahrgenommen hat. Und der Stammesvater Juda, der sich hier so billig aus der Affäre ziehen will. Ich bin ehrlich. Mich widert diese Geschichte an. Ich habe Mitleid mit Tama. Aber so traurig es ist, allein damit wäre die Geschichte gar nicht mal so außergewöhnlich. In der Bibel gibt es viele Beispiele von menschlichem Versagen und das wäre nur eins mehr. Was diese Geschichte aber außergewöhnlich macht, ist das, was jetzt kommt. Und daran scheiden sich wirklich die Geister. Tama, unsere zweifache Witwe, nimmt nun das Heft selbst in die Hand. Auf eine Art und Weise, welche ungewöhnlich ist. Und zu der damaligen Zeit mit Sicherheit ein handfester Skandal war. Tama ist ja wieder bei ihren eigenen Eltern eingezogen. Sie ist abgeschoben auf dem Abstellgleis. Und irgendwie bekommt sie wohl mit, wie ihr Schwiegervater wohl gerade in der Gegend ist. Und ich weiß nicht, was sie dazu verleitet, jetzt aktiv zu werden. Ist es die Nachricht, dass ihre Schwiegermutter gestorben ist? Oder die Gewissheit, dass der ihr versprochene dritte Bruder längst schon anderweitig verheiratet wurde? Irgendwas weckt in ihr eine ganz kalte und berechnende Entschlossenheit. Sie zieht ihr Witwengewand aus, die schwarze Kleidung, die sie als Witwe markiert und abstempelt. Sie geht durch den Kleiderschrank, greift sich das ein oder andere Kleiderstück heraus und entscheidet sich für eines, welches sie schon mit Sicherheit lange nicht mehr getragen hat. Etwas aufreizend und doch so, dass es gerade noch so als züchtig durchgehen kann. Und so macht sie sich auf den Weg und setzt sich in ein Tor der Stadt. Dazu muss man wissen, zu einer Zeit, in der damals Bordelle sicher nicht existierten, geschweige denn überhaupt denkbar wären, ist uns, denke ich, allen klar, dass Prostitution damals natürlich auch schon gang und gäbe war. Es ist das wohl älteste Gewerbe der Welt. Und zu der Zeit damals setzte man sich dafür einfach in der Nähe vom Stadttor hin und wartete dort auf potenzielle Freier. Ob Tama wusste, dass Juda gerne fremd ging? Ob sie ahnte, dass Juda nach dem Tod seiner Frau unerfüllte sexuelle Bedürfnisse hatte? Oder hatte sie es einfach nur darauf ankommen lassen? Wir wissen es nicht. Aber zufällig erscheint diese Begegnung nicht. Tamar erregt wohl die Aufmerksamkeit von Juda. Unerkannt, natürlich. Das ist ja der Reiz des Spieles. Juda war von dieser verschleierten Frau fasziniert, dachte, es wäre eine Prostituierte und wollte sie sich nehmen. Tamar, ganz berechnend, hat es genau darauf angelegt, spielt dieses Spiel mit. So schlafen sie miteinander, Schwiegervater und Schwiegertochter, aber Juda merkt davon nichts. Sie hingegen treibt dieses Spiel noch weiter. Sie hat es genau darauf angelegt gehabt, sie wollte von Juda schwanger werden. Sie wollte den Erben, der ihr zusteht, den Erben, den Juda ihr verwehrt, den sie als zweifache Witwe immer noch nicht hatte. Aber sie will nicht nur das Kind, sie will Rehabilitation. Die Verstoßene, die aufs Abstellgleis abgeschoben wurde, will sich mit ihrem Schicksal nicht mehr abfinden. Und darum fädelt sie das hier ganz geschickt ein. Als Prostituierte verlangt sie natürlich einen Lohn für ihren Dienst. Natürlich. Ein kleines Zicklein, eine kleine Ziege ist das Ergebnis der Preisverhandlung. Aber Juda hat diese kleine Ziege natürlich nicht dabei. Der Geldbeutel war zu klein dafür. Er will es ihr aber später bringen. Aber damit lässt sie sich nicht abspeisen. Sie verlangt ein Pfand, um nicht leer auszugehen. Und Juda bietet ihr dafür einen Ring und seinen Wanderstab. Das klingt für unsere Ohren jetzt vielleicht ziemlich alltäglich. Aber das war alles andere als alltäglich. Der Wanderstab, der war mit Zeichen und Insignien von dem Stamm einmalig. Und auch der Siegelring war eine unmissverständliche und unverwechselbare Bestätigung der Identität. Wer den Siegelring hatte, der konnte Verträge und Kaufverträge im Namen der Person abschließen. Diese beiden Gegenstände zusammen waren wie Personalausweis und EC-Karte mit PIN. Ein gewaltiger Pfand, den Tamar hier verlangt. Und wir halten nochmal inne, pausieren die Geschichte, um uns das bisher Gehörte noch einmal vor Augen zu führen. Dieses für mich widerliche und abstoßende Frauenbild, welches dazu führt, dass diese trauernde Witwe wie ein Stück Fleisch weitergereicht und aufs Abstellgleis geschoben wird. Was hat das in der Bibel zu suchen? Und jetzt eine Frau, welche jegliche moralische Orientierung über Bord wirft, sich verkleidet, unerkenntlich macht, um den eigenen Schwiegervater zu verführen? Wie kann sie nur? Diese Anklage, welche sich gegen Tamar richtet, die habe ich in der Literatur oft gelesen. Tamar kommt in der klassischen Auslegung nicht gut weg. Sie gilt als die Verführerin des Stammesvaters Juda. Mit unlauteren und moralisch fragwürdigen Mitteln schleicht sie sich in die Stammeslinie ein, so zumindest die klassische Auslegung. Aber ist es auch das, was die Bibel uns sagen will? Diese Geschichte steht ja in der Bibel. Unmissverständlich, können wir alle nachlesen. Aber viel spannender ist die Frage, warum steht sie in der Bibel? Welchen Zweck hat sie? Welche Intention verfolgt sie? Und warum haben die damaligen Schreiberinnen und Schreiber der Bibel diese Geschichte mit hineingenommen? Mir scheint, dass diese Frage uns etwas tiefer in den Text hineinführt, wie nur die klassische und oberflächliche Auslegung, welche mal wieder die Frau zum Sündenbock macht. Mir scheint, Tamar ist hier viel weniger Sündenbock wie Opfer. Ja, mehr noch, sie ist ein Opfer, welches anfängt, die Geschichte selbst in die Hand zu nehmen. Und lasst mich hier mal eins vorweg sagen. so unmoralisch und falsch man dieses Verhalten auch finden mag, die Bibel selbst verurteilt das Verhalten von Tamar an keiner einzigen Stelle. Nirgends in der Bibel wird das Verhalten von Tamar negativ bewertet. Ich finde, das darf uns aufhorchen lassen. Und es geht ja noch weiter. Tamar hat ja nun den Personalausweis und die EC-Karte vom Juda als Pfand, aber sie gedenkt nicht, diesen Pfand zurückzutauschen. Sie hat es gar nicht auf diese kleine Ziege angelegt gehabt. Nein, sie wollte von Anfang an genau diesen Pfand, diesen Siegelring und den Wanderstab, unmissverständliche und eindeutige Zeichen von Juda, nicht zu verwechseln und direkt auf ihn zurückzuführen. Denn 9 Monate später, als dann das Kind kommt und mein PC aussetzt, 9 Monate später, als dann das Kind kommt und die Kunde sich breit macht, dass ja die Witwe schwanger war und ein Kind bekommt, also Ehebruch begangen hat, da geht diese Kunde zu Juda. Und Juda ist ein ganz gerechter Mann, in Anführungszeichen. Er hat ganz schnell ein Urteil gefällt. Tamar soll verbrennen, mit dem Kind zusammen. Und so wird sie hergebracht. Aber auf diesen Moment hat Tamar gewartet. Sie spricht bei Juda vor und sagt: Juda, schau her. Ich habe einen Ring und einen Stab. Und Juda fällt es wie Schuppen von den Augen. Und er erkennt die Prostituierte, mit der er geschlafen hat, führt Tamar wieder ein in die Stammeslinie oder in die Familie, setzt sie ein, dass sie wieder gut leben kann und gibt ihr wieder die Gelder und die Annehmlichkeiten, die eine reiche Familie so zu bieten hat. Und Tamar darf alt werden, indem sie ihren Sohn beim Aufwachsen zusehen kann. So geht die Geschichte zu Ende. Aber für mich bleibt die Frage, was machen wir jetzt damit? Warum steht diese Geschichte in der Bibel? Und was ist die Aussage da davon? Und das ist der Punkt, wo ich sagen kann, ich weiß es nicht. Und jetzt seid ihr auch mitgefordert. Ich weiß es nicht, warum eine so unmoralische Geschichte in der Bibel steht und vielleicht noch mehr. Warum so ein unmoralisches Verhalten, welches sich völlig gegen die Gesetze Gottes wendet, von Gott gut geheißen wird, indem Gott ja Tamar wieder in die Stammeslinie einführt. Ich weiß es nicht und ich bin gespannt zu hören, was diese Geschichte mit dir macht und was du daraus mitnimmst. Ich kann für mich nur eins sagen, was ich mitnehme und was ich auch in die nächste Woche mitnehmen möchte, ist der Respekt vor einer Frau, die sich dem Schicksal nicht ergeben hat, die sich dem großen Leid, welches ihr begegnet ist, nicht ergeben hat und klein beigegeben hat, sondern die gekämpft hat, die sich da wirklich durchgekämpft hat und ihr eigenes Recht erstritten hat. Was die Geschichte mit dir macht, das bin ich gespannt zu hören. Vielleicht können wir nach dem Gottesdienst mit mir oder auch ihr untereinander uns darüber austauschen, was diese losen Enden, diese fragwürdige Geschichte mit uns macht. Ich bin gespannt zu hören. Amen. Wir singen jetzt gemeinsam